Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Die Early-Bird-Aktion für den 21. Kongress Arbeitsrecht läuft vom 29. September bis zum 13. Oktober. Schnell entscheiden und 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen heute über Beziehungen am Arbeitsplatz. Mehr oder weniger vielleicht so ein bisschen gedrängt durch das Medienbild, was sich zeichnet, denn erst kürzlich ist ein Tech-CEO zurückgetreten, nachdem er auf einem Konzert öffentlichkeitswirksam mit seiner Affäre erwischt wurde. Die Personalchefin, mit der er dort war, war in dem Unternehmen beschäftigt, in dem er auch tätig war. Nun hat es zudem den CEO von Nestle erwischt. Er musste seinen Stuhl räumen, weil er eine Beziehung zu einer direkt weisungsgebundenen Mitarbeiterin unterhielt und die nicht meldete. Wie ist die Rechtslage in Deutschland und welche Regeln können Arbeitgeber hierzulande eigentlich aufstellen? Lieber Dr. Lellay, können Sie einmal die beiden Fälle vielleicht kurz zusammenfassen, die sich exemplarisch für viele ähnliche Konstellationen stellen?
Exemplarisch, Herr Krabel, denke ich, ist wirklich das Stichwort. Und ich denke auch, man kann nach wie vor sagen, und das ist meiner Erfahrung nach richtig schon auch seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, die Liebe am Arbeitsplatz oder die romantische Beziehung am Arbeitsplatz ist ein Dauerbrenner. Nicht immer so negativ, wie das hier heute manchmal gesehen wird, aber es ist letztendlich ein Thema, was nach wie vor aktuell ist. Und ich bin mir ganz sicher, das wird auch so bleiben. Was war in den beiden Fällen passiert? Die Fälle sind beide durch die Medien gegangen. Sie sind meiner Meinung nach ein bisschen unterschiedlich. Vor allen Dingen, wenn man das sich mal überlegt, in welchem Umfang das eine Rolle spielte. In dem ersten Fall, der ja so in der Tech-Branche spielte, war das wohl so, dass der Vorstandsvorsitzende, CEO des Unternehmens, eine romantische Beziehung mit seiner Personalchefin hatte. Die war wohl auch von ihm ins Unternehmen geholt worden. Nun ja, und dann sind die beiden in ihrer Freizeit zu einem Konzert gegangen und wurden da von einer Videokamera, die geht da so durchs Stadion und die Leute werden dann da so auch auf dem großen Bildschirm gespielt, wurden die da also auf dem Bildschirm gezeigt und der Sänger der auftretenden Gruppe hat das dann auch noch so ein bisschen ins Pikante reingezogen, weil die dann beide sich so wegduckten und natürlich sahen, oh Gott, jetzt sind wir hier in der Öffentlichkeit und eng umschlungen und unsere außereheliche Affäre oder unsere ehebrecherische Affäre, denn beide sind nicht verheiratet, die ist jetzt ans Licht gekommen und das führte dann auch eben mindestens zu seinem Rücktritt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was mit ihr dann, der Personalchefin, passiert ist. Ganz andere Konstellation, also nicht komplett anders, aber ein bisschen anders wohl, war das, was bei Nestle sich abspielte. Da ist es so gewesen, dass offengelegt wurde oder durch interne Weisungen beziehungsweise durch interne Kommunikation offengelegt wurde, dass der CEO, also der Vorstandsvorsitzende, eine Beziehung hatte zu einer direkt weisungsgebundenen Mitarbeiterin. Er hatte da wohl auch schon eine gewisse Historie, weil seine aktuelle Frau hat er wohl auf diese Weise auch kennengelernt. Naja, jetzt hat er dann die nächste gehabt. Und da hat man auch seitens des Unternehmens einen so schwerwiegenden Vertrauensverstoß gesehen, dass man seinen Rücktritt veranlasste. Was die beiden Gruppen oder was die beiden Fälle sicherlich verbindet, ist dieses Machtgefälle, nicht, also Vorgesetzter mit Untergebener und sicherlich auch die Heimlichkeit, nicht, dass das Ganze erstmal vor der Öffentlichkeit und auch vor dem Unternehmen verheimlicht wurde und dann zu einem Vertrauensverlust führte.
Genau, und das ist tatsächlich die spannende Anekdote an der ganzen Geschichte. Man stößt immer wieder auf die Formulierung meldepflichtige Beziehung. Was genau verbirgt sich dahinter und sind solche Regelungen zur Offenlegung auch in Deutschland denkbar? Denn die beiden Fälle spielen ja nicht hierzulande.
Richtig, beide Fälle spielen nicht hierzulande und ich würde mich auch mal aus dem Fenster lehnen und würde behaupten, dass die arbeitsrechtlich auch ein bisschen hier in Deutschland anders zu beurteilen wären. Also wenn die Leute freiwillig zurücktreten, ihren Posten räumen, selbstverständlich. Aber ob man das hätte so durchsetzen können in Deutschland rechtlich, da bin ich mir nicht so sicher. Also diese Rücktritte, die dann ja gefordert wurden, noch durchgesetzt wurden. Der Unterschied ist meiner Meinung nach vor allen Dingen der, dass es gerade auch in US-amerikanischen Unternehmen diese Disclosure Rules gibt. Da müssen also Arbeitnehmerbeziehungen offenlegen, wenn ein direktes Abhängigkeitsverhältnis besteht. steht. Das Ganze geht ja sogar noch so weit, und da kommen wir ja gleich noch zu, dass teilweise romantische Beziehungen am Arbeitsplatz ganz verboten werden. Das ist in Deutschland anders. Die Regeln sind hier bei uns anders. Man könnte über sowas nachdenken wie so eine Pflicht zur Offenlegung. Das geht meiner Meinung nach aber vor allen Dingen in die Richtung von Interessenkonflikten. Ja. Und ich will mal eine Sache sagen, die sagte mir ja letztlich auch noch eine Kollegin, und das fand ich super. Wenn man tatsächlich ja davon ausgehen würde, dass romantische Beziehungen am Arbeitsplatz immer eine Schwierigkeit für das Unternehmen darstellen, dann dürfte es ja keine Familienunternehmen geben. Und das stimmt auch, ja, weil Familienunternehmen sind ja die romantische Beziehung am Arbeitsplatz per se. Und es gibt viele und erfolgreiche Familienunternehmen. Und deswegen würde ich sagen, dieser Automatismus, romantische Beziehung am Arbeitsplatz, Vorgesetzte, Untergebene geht nie, das halte ich für problematisch.
Dann versuche ich es über einen anderen Weg. Vielleicht ist ein Einfallstor ja in das deutsche Arbeitsrecht die Weisungsgebundenheit. Warum ist die Weisungsgebundenheit in unseren Fällen ein Problem?
Die Weisungsgebundenheit ist ein Problem, und das ist ja auch zu Recht angesprochen worden. Das ist nämlich die Schwierigkeit von möglichem Machtmissbrauch oder nur in Anführungszeichen dem Bevorzugungsanschein, also dem Anschein, dass hier vielleicht jemand aufgrund einer romantischen, einer sexuell konnotierten Beziehung bevorzugt wird. Stichwort Beförderung, Stichwort Gehalt, Stichwort Arbeitsverteilung. Das kann ja alles eine Rolle spielen. Also unsachliche Entscheidungskriterien, die möglicherweise eine Rolle spielen. Und das kann, und dann sind wir natürlich auch in Deutschland mitten im Arbeitsrecht, auch zu Diskriminierungsvorwürfen zum Beispiel führen. Stichwort § 3 AGG, Benachteiligungsverbot. Also hier selbstverständlich, das ist der rechtliche Rahmen, und da hört der Spaß natürlich auch auf.
Ganz genau, und da müssten tatsächlich auch noch Indizien hinzutreten, die das Ganze befördern. Vielleicht gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wir reden die ganze Zeit drüber, aber warum ist es in Deutschland grundsätzlich und auch gut und richtig so Privatsache, ob und welche Beziehungen die Arbeitnehmer untereinander eingehen?
Ich denke, das ist deswegen gut und richtig, nicht nur, weil es sozusagen das Bauchgefühl ist vieler Menschen, sondern auch deswegen, weil es im Grundgesetz so festgelegt ist. Da gibt es die Grundrechte, die sich beschäftigen mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit, und das ist eben auch das Privatleben, Artikel 2 Grundgesetz, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, in diese strenge, relativ strenge Scheidung zwischen der Privatsphäre und der betrieblichen, der beruflichen Sphäre. Und hier, und ich finde, das kriegt auch unsere Rechtsordnung sehr gut hin, es ist eben so, dass das Ganze nur ineinander greift, ineinander beeinflussen kann, wenn es tatsächlich betriebliche Interessen gibt, die konkret berührt werden. Dann kann die Arbeitgeberin auch sagen, dann ist das Private eben nicht mehr privat. Aber wenn das nicht so ist, wenn die betrieblichen Interessen eben nicht berührt sind, dann ist das Private privat und soll auch privat bleiben.
Ja, und da natürlich die spannende Frage, gilt das uneingeschränkt auch für Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis? Stichwort Machtgefälle.
Ja, das Machtgefälle ist ja in einem Ausbildungsverhältnis ganz besonders ausgeprägt, und deswegen haben wir ja auch ein besonderes Gesetz, was sich mit dem Ausbildungsverhältnis beschäftigt, das Berufsbildungsgesetz. Da kann man nachlesen, zum Beispiel in § 14 BBIG, wie sich das auswirkt und vor allen Dingen, wie das Gesetz dieses Schutzverhältnis ausgestaltet, nämlich, dass die Auszubildenden unter einem besonderen Schutz stehen, noch mehr als normale, in Anführungszeichen, Arbeitnehmer. Und da gibt es ja so etwas wie das Ausbildungsziel, das nicht gefährdet werden darf, und die ganzen Dinge, die sich daran anknüpfen. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass gerade im Berufsausbildungsverhältnis besondere Anforderungen an die Eignung der Ausbilder gestellt werden. Kann man auch nachlesen in § 28 fortfolgende BBIG, wo man also sagt, dass die Ausbilder, die an dieser Machtposition gegenüber den Auszubildenden sind, die müssen nochmal besonderen Anforderungen in persönlicher Art, unter anderem persönlicher Art und Weise genügen, um eben dieses Machtungleichgewicht nicht negativ zum Tragen kommen zu lassen.
Dann gehen wir nochmal zurück zu dem Normalfall. Wann darf ich denn als Arbeitgeber einschreiten? Möglicherweise, wenn Indizien hinzutreten, dass da irgendwas den betrieblichen Frieden gefährdet. Und wie sehe dann eine solche Reaktion aus, die geeignet wäre, da einzugreifen?
Ich möchte mal gerne mit dem zweiten Teil anfangen. Wie sieht die Reaktion aus? Die Reaktion, und das ist meiner Meinung nach zwingend, muss immer abgestuft erfolgen. Das heißt, die Reaktion darf auf keinen Fall beginnen mit einer arbeitsrechtlichen Sanktion. ob das nun eine Kündigung ist oder die Freistellung, die ja auch häufig schon als Sanktion empfunden wird in diesen Zusammenhängen, oder die in dem Bezug von Weisungsbefugnissen. Die Reaktion muss mit dem mildesten Mittel beginnen, und das ist immer das Gespräch. Es muss der Sachverhalt aufgeklärt werden. Die Beteiligten müssen in Gesprächen zu Wort kommen. Die Gespräche müssen nicht zusammen stattfinden. Das ist sogar angezeigt, dass das Einzelgespräche sind. Aber das muss der erste Schritt sein, ganz besonders auch im Interesse der Arbeitgeberin, überhaupt den Sachverhalt zu verstehen und aufzuklären. Und wenn ich dann tatsächlich in eine Situation komme, wo ich sage, das ist ein Sachverhalt, den ich so als problematisch ansehe, oder wo ich Reaktionen zeigen muss als Arbeitgeberin, dann kann ich mir überlegen, inwieweit ich da tatsächlich zum Beispiel mit Versetzungen oder mit Personalgesprächen, Ermahnungen, vielleicht noch nicht unbedingt mal Abmahnung, aber vielleicht aber auch schon das, eine Abmahnung, reagiere, wenn ich also konkrete Anlass habe, dass die betrieblichen Abläufe gestört sind, zum Beispiel Konflikte im Team, oder das sind dann schon wieder die krassen Fälle, wenn ich tatsächlich mit Fällen von Machtmissbrauch zu tun habe, oder dann gehen wir wirklich in den Bereich der Sanktionen, wenn ich es mit Fällen von Diskriminierung zu tun habe.
Ja, und wir gehen nochmal zurück in Richtung Prävention. Wir hatten ja schon angedeutet, dass es relativ schwierig sein dürfte, da Verhaltensrichtlinien betrieblicher Art aufzustellen in Deutschland. Aber ist das präventiv vielleicht dennoch in irgendeiner Form denkbar?
Ja, interessanterweise ist es absolut denkbar. Und wir wollen auch mal das Kind ja beim Namen nennen. Es wird ja ganz häufig auch gemacht. Ich kenne ganz viele Unternehmen, die in Deutschland tätig sind. Häufig sind das Unternehmen, die zu ausländischen Konzernen, vor allen Dingen angloamerikanischen Konzernen gehören, USA oder Großbritannien, wo eben auch sogenannte Compliance Codes oder Codes of Conduct umgesetzt werden und die, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, nicht so ganz mit der deutschen Rechtsordnung übereinstimmen. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber da geht man eben einfach diesen Schritt weiter. Zum Beispiel verbietet man dann romantische Beziehungen am Arbeitsplatz, obwohl man weiß, dass es in Deutschland nicht ganz rechtlich umsetzbar ist. Man macht das aber trotzdem erstmal, zum Beispiel, weil es die Richtlinien des Konzerns so vorgibt. Ich kann sowas natürlich dann auch, und das ist immer meine Empfehlung, auf die deutsche Rechtsordnung anpassen. Und eins steht ja fest, ich habe ja immer eine Pflicht, Interessenkonflikte aufzudecken. Da gibt es ja auch arbeitsrechtliche Pflichten dazu, dass ich als Arbeitnehmer das tun muss. Und das ist natürlich auch hier in Deutschland immer umsetzbar und auch absolut richtig und gut, so etwas umzusetzen.
Unsere beiden Ausgangsfälle, die reihen sich ja in ein ähnliches Muster ein und in ähnliche Fälle, die in den USA spielen. Warum sind gerade dort Vertragsklauseln zur Unterbindung von Beziehungen eher üblich und durchsetzbar, also eher als hier?
Ja, ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist der, wenn man den Vergleich zu den USA zieht, ist, dass es ja in den USA ja das sogenannte At-Will-Employment gibt. Es gibt also nur einen ganz geringen Kündigungsschutz. Und der Fokus verlagert sich viel mehr in die Richtung von Haftungsrisiken, die man vermeiden will. Also der Fokus auf die sogenannte Compliance ist da viel, viel stärker. Und deswegen gibt es da auch meiner Meinung nach diese sehr umfangreichen und auch aus deutscher Sicht weitgehenden Regelungen zur Offenlegung bis hin eben zu Verboten von bestimmten zwischenmenschlichen Beziehungen. In Deutschland ist es anders, da gibt es einen starken Kündigungsschutz, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, § 1 Kündigungsschutzgesetz steht es eben drin. Und es gibt eben auch dieses System der Grundrechte nach dem Grundgesetz, diese sehr, sehr starke Trennung zwischen dem privaten Bereich und dem in Anführungszeichen geschäftlichen bzw. dienstlichen Bereich.
Ja, und Sie hatten gerade schon einen Fall angesprochen, der mich an etwas erinnert, was vor ein paar Jahren passiert ist. Vor einigen Jahren hat sich das LAG Düsseldorf mit einer Ethikregelung des amerikanischen Konzerns Walmart beschäftigt. Was war denn dort passiert und wie wurde entschieden?
Ja, Walmart ist ja einer der ganz großen Einzelhandelskonzerne der Welt, die interessanterweise vergeblich versucht haben, in Deutschland Fuß zu fassen. Dies vergeblich, das wurde dann, hoffe ich zumindest, nicht von der Entscheidung des LAG Düsseldorf ausgelöst. Aber da gab es auch eine Ethikrichtlinie, die der Konzern durchsetzen wollte oder umsetzen wollte in Deutschland, in seinen Aktivitäten in Deutschland. Und das LAG Düsseldorf hat diese Ethikrichtlinie in einem Punkt, in einem ganz wichtigen Punkt, und damit ist die Entscheidung ja auch berühmt geworden, unwirksam erklärt, nämlich bei dem Verbot der romantischen Beziehungen zwischen Mitarbeitern. Das war eine sogenannte Non-Dating-Policy, wollten die da haben. Und da hat das LAG Düsseldorf gesagt, dieser, zumindest dieser Teil der Richtlinie, der ist in Deutschland unanwendbar, da war der gegen Recht und Gesetz und vor allen Dingen auch die Verfassung verstößt. Und die Entscheidung, die ist auch rechtskräftig geworden und die liest man immer noch, ja, obwohl sie ja schon lange her ist, immer noch in jedem gut gemachten Buch, was sich so mit diesen Themen Mitbestimmung oder auch Compliance beschäftigt. Eine interessante andere Entscheidung, die auch immer wieder zitiert wird vom BAG, die sogenannte Honeywell-Entscheidung, interessant auch wieder hier ein amerikanisches Unternehmen, auch ein bisschen älter, wird auch immer wieder zitiert, weil es da auch um romantische Beziehungen am Arbeitsplatz ging. Allerdings muss man eben sagen, die Entscheidung sagt dazu nichts, diese BAG-Entscheidung. Da ging es nur in Anführungszeichen um die Reichweite des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrates.
Ja, und wenn man jetzt aufmerksam dem Podcast gefolgt ist, dann könnte man ja zu dem Schluss kommen, die Rechtslage ist oder scheint eindeutig in Deutschland. Gibt es vielleicht dennoch weitere Ausreißer in der Rechtsprechung, vielleicht aus den Instanzgerichten, oder ist man da wirklich auf einer Linie?
Ja, ich denke, man ist in dem Sinne auf einer Linie, dass zumindest ja das LAG Düsseldorf mit dieser berühmten Walmart-Entscheidung sich eindeutig positioniert hat. Das BAG hat sich dann bis auf diese Honeywell-Entscheidung, soweit ich das weiß, nicht mehr richtig dazu geäußert, hat also keine Gelegenheit. Was ich immer wieder jetzt gesehen habe in letzter Zeit, dass man in Fachmedien liest, das deutsche Recht, das würde hergeben, dass man bei Beziehungen, romantischen Beziehungen, unterschiedlichen Hierarchieebenen im Unternehmen eine Anzeigepflicht vorsehen könnte. Und da wird dann gesagt, naja, das würde sich aus den Rücksichtnahmepflichten ergeben, § 241 Absatz 2 BGB. Ich bin ganz ehrlich, das halte ich für schwierig. Die Walmart-Entscheidung ist ja ganz eindeutig und diese Rücksichtnahmepflichten beziehungsweise diese Anzeigepflichten, ja, wenn man das auf romantische Beziehungen fokussiert, das ist meiner Meinung nach schon der klassische Holzweg.
Ja, im Prinzip ist es ja auch relativ einfach, denn mich als Arbeitgeber sollte und dürfte das ja auch nicht stören, wenn das stattfindet. Erst dann, und dann habe ich ja Möglichkeiten, wenn es zu Diskriminierungen etc. etc. kommt, wie wir es besprochen hatten. Vielen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers umfasst heute weit mehr als nur Unfallvermeidung. Sie reicht bis in die präventive Stressvermeidung und die Schaffung nachhaltiger Arbeitsbedingungen. In unserem Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie mit konkreten Programmen zur Stressreduktion nicht nur Risiken minimieren, sondern ein resilientes und produktives Arbeitsumfeld schaffen. Weitere Infos in den Shownotes.